Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 11. Kapitel mit dem Thema Seile der Liebe. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 11. Seile der Liebe. Als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen, wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Gott kann sein Wesen nicht verleugnen. Es heißt in Hosea 11, Vers 4, mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Welch ein Wort der Liebe und Zuneigung! Dies ist der Schwerpunkt dieses Kapitels. Eigentlich war es ja nach wie vor so, dass Israel in Abtrünnigkeit und Sünde lebte und der Herr sie deshalb hätte verwerfen müssen. Aber das geschah nicht. Warum nicht? Weil es Gott einfach nicht vermochte, es nicht übers Herz brachte. Vielmehr hören wir ihn Vers 8 von Hosea 11 nach der Schlachterübersetzung 2000 sagen, wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Die Lutherübersetzung von 1984 sagt es so, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adama und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist andern Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Und die Mengeübersetzung sagt, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, dich fahren lassen, Israel? Wie könnte ich mit dir verfahren wie einst mit Adama, was Sodom ist? Ein Zeboim aus dir machen, was Gomorra ist? Vergleichen Sie dazu 5. Mose 29, Vers 23. Mein Herz kehrt sich in mir um, mein ganzes Mitleid gerät in Wallung. Das ist doch kaum zu fassen. Dieses Volk hätte es verdient, Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim gleichgemacht zu werden, das heißt völlig zerstört zu werden, wie es in 5. Mose 29, Vers 22 beschrieben ist. Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim, die der Herr in seinem Zorn und Grimm zerstört hat. Aber so weit geht Gott bei Israel nicht. Er vermag es nicht. Sein Herz schmerzt ihn beim Gedanken, es zu tun. Es ist, als ob er zu Israel sagt: Eigentlich sollte ich euch bestrafen, mein Volk, aber meine Hände sind gebunden. Ich kann es nicht. Frage: Ist Gott denn unvermögend? Nein, selbstverständlich nicht, in keinster Weise. Und doch legt Gott hier eine Art Unvermögen an den Tag, wenn er eigentlich ein vernichtendes Urteil sprechen müsste. Dann aber sagt: Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Nein, er vermag es nicht, ein endgültiges Urteil der Vernichtung über Israel auszusprechen. Aber was hindert ihn daran? Die Antwort lautet: Weil Gott seine Art, sein Wesen, seinen Charakter nicht verleugnen kann. Im Neuen Testament steht so eindrücklich geschrieben: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst, das heißt seine Art, sein Wesen, nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Man kann Gottes Art, sein innerstes Wesen, seinen Charakter mit einem einzigen Wort beschreiben: Liebe. Ja, Liebe ist der Grundwesenszug des Allmächtigen. Und deshalb wird in der Bibel nicht gesagt, dass Gott lieb ist, sondern dass er die Liebe in Person ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Das ist auch der Inhalt von Hosea 11. Wie schwer es Gott fällt, Israel zu schlagen, lesen wir auch in Jeremia 31, Vers 20. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Für den Herrn ist es ein innerliches Muss, immer wieder neu seine Barmherzigkeit über Israel auszugießen. Das ist bis heute so, weil Gott zu seinen Verheißungen steht, die er Abraham gegeben hat, und seinen Bund hält. Er wird das Volk nicht im Stich lassen. Allerdings musste Israel wegen seiner Abtrünnigkeit schwere Wege gehen. Das wird ebenfalls in Hosea 11 beschrieben. Wir lesen in Vers 6: Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Aber eine endgültige Vernichtung wie bei Sodom und Gomorra wurde über Israel nie ausgesprochen, weil der Bund, den der Herr mit ihnen in Abraham geschlossen hatte, nicht gebrochen werden kann. In Hosea 11 werden wir mit Gottes alles übersteigender Liebe konfrontiert. Einer Liebe, die sich nicht auf den momentanen Zustand des Gegenübers gründet, sondern auf seinen ewig gültigen Liebesbund. Menschliche Bande und Seile der Liebe. Wir lesen in Hosea Kapitel 11, Vers 4: Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Eine interessante Aussage. Es ist von Banden die Rede, jedoch von menschlichen Banden, von Seilen, aber von Seilen der Liebe, von einem Joch, das aber dennoch gemütlich fressen lässt. Das bedeutet, es sind zwar Bande da, aber sie sind nicht unmenschlich. Es sind Seile da, aber sie schneiden nicht ein. Es ist ein Joch da, aber dieses ist nicht schwer, es drückt nicht. Werden wir da nicht an das Wort Jesu in Matthäus 11, die Verse 29 bis 30 erinnert, wo steht: Nehmet auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Für uns Gläubige bedeutet das, dass der Herr uns von Zeit zu Zeit aus bestimmten Gründen solche Seile der Liebe anlegt. Wir alle haben manchmal mit Dingen zu tun, die uns nicht so gefallen. Wir fühlen uns wie gefesselt, und doch handelt es sich dabei nicht um schmerzende, einschneidende Stricke, sondern um Seile der Liebe. Es geht eigentlich um das, worüber Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Verstehen wir es? Paulus spricht hier über Versuchungen, die zwar über uns kommen, die wir aber ertragen können. Und damit haben wir ein treffendes Bild der Seile der Liebe vor uns. Weshalb aber ist das notwendig? Denken wir nochmals an das Joch Jesu, das er uns auflegen möchte. Darüber heißt es in Matthäus 11, die Verse 29 und 30: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sicher kann man diese Worte unseres Herrn auf verschiedene Art und Weise auslegen. Aber könnte es nicht auch Folgendes bedeuten? Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann fährt er fort, nun will ich aber, dass auch ihr euch solche Gesinnung aneignet. Darum lernt von mir. Und warum? Weil ihr nur so Ruhe finden werdet für eure Seelen. Aber nun kommt es. Da ihr aber von Natur aus leider nicht sanftmütig und von Herzen demütig seid, werde ich ein wenig nachhelfen. Ich werde euch ein Joch auflegen, das heißt, ich werde euch durch irgendetwas an mich binden, damit ihr lernt, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Wenn man das aus diesem Blickwinkel sieht, ist es ein Grund zu großer Freude und tiefer Dankbarkeit unserem Gott gegenüber. Ist es nicht ein besonderes Vorrecht, wenn Jesus so an uns handelt? An dieser Stelle möchte ich uns Psalm 32, Vers 9 in Erinnerung rufen, wo geschrieben steht, seid nicht wie Rosse und Maultiere ohne Verstand, welchen man Zaum und Gebiss anlegen muss, da sie sonst nicht zu dir nahen. Sagen Sie ja zum Handeln Gottes in Ihrem Leben. Er hat nur die besten Absichten, will sie umgestalten, verändern zu seiner Ehre. Wollen Sie das nicht auch? Betrachten Sie die Seile, mit denen der Herr Sie immer wieder zu einem gewissen Punkt zurückbringt. Nicht als Stricke, die Sie drücken und fesseln wollen, sondern vielmehr als Seile der Liebe, die Ihnen nur zu Ihrem Besten angelegt werden. Der göttliche Weg zu einem fruchtbaren Leben. Es ist allerdings so, dass unser Heiland nicht einfach ohne Grund allen seinen Kindern solche Seile, Stricke der Liebe anlegt. Nein, es handelt sich dabei um eine ganz besondere Gruppe von Gläubigen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 1 und 2, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliche Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Welche Reben wird der himmlische Winzer reinigen? Diejenigen, bei denen der Ansatz vorhanden ist, Frucht zu bringen. Diese reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Was aber geschieht, wenn der Winzer anfängt, die Reben zu reinigen? Nichts anderes, als dass er ein Messer nimmt und sie beschneidet. Dann entsteht gute Frucht, viel Frucht. Und das ist es, was den Vater im Himmel ehrt. Wir lesen in Johannes 15, Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet. Dieses Beschneiden der Reben ist identisch mit dem Zug durch die Seile der Liebe. Beides sind Dinge, die uns nicht so sehr gefallen, für unser Wachstum im geistlichen Leben aber unerlässlich sind. Bedenken Sie, es geschieht alles nur aus Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Der Vater arbeitet allerdings nur an denen, die es wirklich wollen, die das Verlangen haben, dem Bilde Jesu ähnlicher zu werden. Wollen wir nicht viel mehr so werden, wie Jesus ist? Wollen wir nicht sanftmütig und von Herzen demütig werden? Wollen wir nicht mehr Frucht bringen? Dann müssen wir Ja sagen zu dem, was der Vater mit uns vorhat. Eines Tages werden wir mit Anbetung und Staunen erkennen, was der Herr in unserem Leben alles bewirken konnte. Dann werden wir verstehen. Ähnlich erging es dem Psalmisten in Psalm 130. Auch er wurde in die Tiefe geführt. Aber gerade dort, wo er mit Seilen der Liebe gebunden war, durfte er 7 Heilswahrheiten erkennen. In Vers 1 ruft er noch aus, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und dann folgen die 7 Wahrheiten. Erstens, Sündenerkenntnis. In Vers 3 lesen wir, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Zweitens, Vergebung. In Vers 4 lesen wir, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Drittens, Harren. In den Versen 5 und 6 lesen wir, ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Viertens, Gottes Wort. Wir lesen in Vers 5, ich hoffe auf sein Wort. Fünftens, Hoffnung. Wir lesen in Vers 7, Israel hoffe auf den Herrn. Sechstens Gnade. In Vers 7 lesen wir, denn bei dem Herrn ist die Gnade. Siebtens Erlösung. In den Versen 7 und 8 lesen wir, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Das ist der göttliche Weg zu einem fruchtbaren Leben. Hat nicht unser Herr selbst gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Damals sprach er in erster Linie über sich selbst, über sein Sterben, wodurch sehr viel Frucht entstehen würde. Aber dann richtet er diese Worte auch an uns alle, die wir gerne Frucht bringen und uns verändern lassen wollen. Das aber ist nur auf dem Weg der Entäußerung möglich, und das wiederum symbolisieren die Seile der Liebe, denn sie helfen uns, uns selber zu sterben, damit Christus in uns leben kann. Aber vergessen Sie dabei nie, es sind Seile der Liebe, keine Stricke des Untergangs. Deshalb durfte Paulus inspiriert durch Gottes Geist jene wunderbaren Worte schreiben in 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Seile der Liebe und ihre Auswirkungen. Seile der Liebe können bedeuten Krankheit, innerliches Leiden, familiäre Probleme, wirtschaftliche Not oder irgendeine andere Schwierigkeit in unserem Leben. Ich meine damit nicht, dass Gott der Herr immer auf diese Art an uns arbeitet. Aber es ist durchaus möglich, dass er es bei dem einen oder anderen von uns tut. Sollte es bei Ihnen der Fall sein, vergessen Sie bitte nie, dass es sich nicht um schmerzende Stricke, sondern um Seile der Liebe handelt, die Ihnen nur zu Ihrem Besten angelegt wurden. Und Sie sollten auch bedenken, dass in der Regel nur diejenigen mit diesen Seilen der Liebe gebunden werden, die Jesus von ganzem Herzen ähnlicher werden möchten. Und damit ein Mensch bereit und willig wird, sich verändern zu lassen, muss Gott manchmal zu solchen Mitteln greifen. Gott ringt um uns. Nun weisen aber die Seile der Liebe noch auf etwas anderes hin, an das wir wahrscheinlich weniger denken. Wir lesen dazu über die wohl wichtigste Begebenheit im Leben Jakobs in 1. Mose Kapitel 32, die Verse 23 bis 27. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« Es war der Herr selbst, der hier mit Jakob rang. Und die große Frage war und ist immer wieder dieselbe, warum rang der Herr mit Jakob? Ich glaube, dass der Herr Jakob durch dieses Ringen zeigen wollte, wie sein bisheriges Leben in Bezug auf Gott verlaufen war. Gott wollte Jakob die Augen öffnen. Indem Jakob nämlich immer wieder sein Schicksal selbst in die Hand nahm, anstatt dem Herrn zu vertrauen, zeigte er sich widerspenstig und kämpfte damit gleichsam gegen ihn, den Herrn. Und das veranlasste den Herrn wieder ihn, Jakob, zu kämpfen. Diese Wahrheit wird uns erschreckend klar in Jesaja 63, die Verse 9 bis 10 vor Augen geführt, wo genau diese Situation in Bezug auf das Volk Israel geschildert wird. Wir lesen dort, Er Gott nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Gott wollte alles für Israel tun, aber sie wollten nicht. Sie vertrauten ihm nicht und deshalb begann er gegen sie zu kämpfen. So war es damals auch bei Jakob. Gott wollte alles für ihn tun. Er wollte ihm große Segnungen zuteil werden lassen. Aber Jakob wollte nicht, und somit war sein ganzes Leben gleichsam ein ständiger Kampf gegen den Herrn. Das zeigte ihm Gott in jener Nacht in diesem so heftigen Zweikampf beim Jabbok. Und Jakob? Verstand er dieses Reden des Herrn? Oh ja, und wie? Das beweisen seine Worte am Ende des Kampfes ganz klar, als er zum Herrn in 1. Mose 32, Vers 27 sprach: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Welch einen anderen Jakob haben wir hier vor uns? Denn was bezeugt er mit diesen Worten? Dass er jetzt den Herrn braucht und ohne ihn nicht mehr weiterleben will. Die Folgen des Kampfes gegen Gott. Nun blieb dieser Kampf aber nicht ohne Folgen. Denn noch bevor er dieses so wunderbare Bekenntnis ablegen konnte in 1. Mose 32, Vers 27, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn«, geschah etwas sehr Merkwürdiges. In Vers 26 von 1. Mose 32 heißt es: Und als er, der Herr, sah, dass er ihn, Jakob, nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und ganz am Schluss dieser Begebenheit heißt es dann in Vers 32: Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Die Folge dieses Kampfes war bei Jakob eine verrenkte Hüfte. Hinkend verließ er den Kampfplatz, und man nimmt an, dass er zeitlebens an diesem Gebrechen litt. Nun geht es mir aber nicht um die Frage, ob der Herr den Jakob wirklich nicht hätte bezwingen können. Natürlich hätte er das. Nein, es geht mir jetzt um die verrenkte Hüfte Jakobs, denn diese Begebenheit dient uns als Beispiel und Warnung. Wenn ein Kind Gottes sündigt, dann kann ihm, dem Herrn sei Dank, vergeben werden, wenn es aufrichtig und von ganzem Herzen seine Sünde bekennt. Aber manche Christen vergessen, dass Sünde im Leben eines Kindes Gottes sehr oft seinen Tribut fordert. Dabei mag die Vergebung bereits schon einige Zeit Tatsache sein. Aber trotzdem werden wir öfters wieder mit den Folgen gewisser Sünden unseres Lebens konfrontiert. Denken wir an David, dessen Sünde mit Bathseba vergeben war, der aber trotzdem den Rest seines Lebens mit den Folgen dieser Sünde zu tun bekam. Zuerst starb das erste Kind, das aus der Verbindung mit Bathseba hervorging, und danach kam noch manch anderes Unheil über ihn, das in direkter Verbindung zu dieser Sünde stand. Wohlverstanden, die Sünde als solche war vergeben, aber die Folgen blieben. So ist es auch mit manchen Sünden, die wir begehen. Sie können trotz geschehener Vergebung Folgen haben. Das war auch bei Jakobs Kampf der Fall. Der Herr hatte ihm gezeigt, dass er immer wieder durch seinen massiven Eigenwillen gegen ihn aufbegehrte. Aber er zeigte ihm auch noch etwas anderes, nämlich, dass dieser Kampf Folgen haben würde, die Jakob sein Leben lang daran erinnern. Der Herr hatte Jakob nicht vernichtet. Er tat sogar so, als ob er ihn nicht besiegen könnte. Aber dennoch zeigte er ihm ganz klar, dass es nicht ohne Folgen bleibt, gegen ihn, den Stärkeren, zu kämpfen. So verrenkte er ihm die Hüfte. Und von diesem Tage an wurde Jakob mit den Folgen seines Kampfes gegen den Herrn konfrontiert. Denn er blieb Zeit seines Lebens ein hinkender Mann. Es erinnerte ihn aber auch an seinen inneren Kampf gegen Gott. Bereit für neue Segnungen. Hatte der Herr die Hüfte Jakobs quasi als Vergeltung, als Strafe oder aus Rache verrenkt? Wollte er Jakob damit zeigen: Das hast du nun davon, du widerspenstiger Mann? Nun, selbstverständlich war es auch eine Art Züchtigung, die Jakob hier erhielt. Aber zu sagen, dass dies Gottes Hauptabsicht gewesen sei, damit würden wir unserem Gott Unrecht tun. Vielmehr sehe ich hier noch einen anderen Grund, und damit komme ich wieder zurück zu den Seilen der Liebe. Es gab sicher Zeiten, wo Jakob besonders unter seiner verrenkten Hüfte litt, und dann wurde in ihm sofort die Erinnerung an die Folge seiner Sünde wach. Was hat das wohl in ihm bewirkt? Ich bin davon überzeugt, sicher die Erneuerung seines Gelübdes von damals: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Sehen wir hier nicht die Seile der Liebe seines Gottes? Dadurch war Jakob an seinem Gott festgemacht und Gott an ihm. Auch Sie persönlich dürfen das in diesem Sinn so sehen. Wahrscheinlich wissen Sie selbst am besten, dass bestimmte Umstände in Ihrem Leben, in denen Sie sich jetzt befinden, Folgen irgendwelcher Sünden sind. Wenn das so ist, bitte hören Sie auf zu resignieren und fangen Sie heute an, umzudenken. Werfen Sie Ihre Last ganz neu auf den Herrn. Ihr Heiland will Sie nicht strafen. Nein, er liebt Sie. In der Praxis sieht das so aus. Wenn ich durch irgendetwas an eine Sünde in meinem Leben erinnert werde, dann erschrecke ich zuerst einmal. Was aber geschieht dann? Ich klammere mich von ganzem Herzen an meinen Herrn und sage, Herr, das darf nicht mehr vorkommen. Damit hat Gott mich am Seil der Liebe festgebunden und ich darf noch innigere Gemeinschaft mit ihm haben. O, welch einen Herrn haben wir doch, der aus Fluch Segen machen kann. Jesus will in seiner Gnade gerade auf einem Scherbenhaufen neu aufbauen. Doch leider kann er das oftmals nicht, weil viele Gläubige durch die fortwährende falsche Betrachtung der Folgen ihrer Sünde in Traurigkeiten und Depressionen versinken. Wenn sie wieder einmal mit den traurigen Folgen ihrer Sünden konfrontiert werden, versuchen sie, die Seile der Liebe zu entdecken, die sie an ihren Herrn binden wollen. Wenn sie das tun, dann sind sie bereit für neue Segnungen. Denken Sie an David und Bathseba. Ihr erstes Kind starb. Aber der zweite Sohn, der aus dieser Verbindung hervorkam, war der herrliche König Salomo. Wohlverstanden, Salomo ging aus dem größten Scherbenhaufen im Leben des Königs David hervor. Und denken Sie auch nochmals an Jakob, von dem es nach dem Kampf bezeichnenderweise in 1. Mose 32, Vers 32 heißt, und als er an Pniel vorüberging, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Zwar hinkte er wegen den Folgen seines vorigen Lebens, aber trotzdem ging über ihm die Sonne auf. Und das nicht nur im buchstäblichen, sondern auch im tieferen, geistlichen Sinn. Jakob verließ diesen Ort nicht mehr als Fersenhalter und Betrüger, was ja die Bedeutung seines Namens ist, sondern als Israel, das heißt als Gotteskämpfer. Es heißt in 1. Mose 32, Vers 29, da sprach er, Gott, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Grämen Sie sich nicht mehr über eventuelle Folgen von Sünden in Ihrem Leben, sondern denken Sie daran, dass in demselben Augenblick, wo Sie daran erinnert werden, das Seil der Liebe zwischen Ihnen und Gott noch fester geknüpft wird. Das wiederum bedeutet, dass Sie nun bereit sind, etwas ganz Neues vom Herrn zu empfangen. Somit geht auch über Ihrem Leben ganz neu die Sonne auf.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das 11. Kapitel mit dem Thema Seile der Liebe. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.